Ja, im Gemeindesaal. Ich freue mich wieder mit euch sein zu können und auch Gottes Wort zu euch zu bringen, mit euch zu öffnen. Bitte? Habe ich es richtig gemacht? Okay, super. Ich möchte zu Beginn meiner heutigen Predigt eine kurze Vorstellung meiner Heimatstadt euch geben. Das ist, wie ihr seht, Indiana. Das ist ein Bild von der Hauptstadt Indianapolis, wo ich geboren und großgewachsen bin. Und dieser Kanal geht durch den Stadt hindurch und schönen Rad- und Gehweg auf beide Seiten. Man kann Rollerbladen dort gehen und auch Fahrrad fahren, spazieren gehen. Viele gute Erinnerungen habe ich da. Vielleicht fragt ihr euch, wofür ist Indiana bekannt? Zuallererst seht ihr da Indianapolis da in der Mitte und die andere kleine, nicht so wichtige oder quasi wichtige Städte. Zuallererst für unsere Felder sind wir bekannt. Hauptsächlich sind sie mit Mais und auch manchmal Sojabohnen und andere Pflanzen gepflanzt. Nächstes, ja ganz spannend, nächstes für unsere schöne Küste am Lake Michigan. Das ist dieses Meer ganz nord auf der linke Seite der Karte. Nächstes für unsere grünen Bäche und Schlüchten, unsere Klammern. Nicht so tief, aber immer noch viel Spaß gehabt. Ich bin mir sicher, dass der Olli und Katrin sind irgendwann mal auch in diesem Park gewesen sein. Ich bin mehrfach und habe sehr viel genießen als Kind. Und nächstes unsere IndyCar-Rennen. Benannt nach Autos, die ursprünglich in Indianapolis entworfen und gebaut wurden. Gibt es auch natürlich auf mittlerweile F1-Rennen. Und ganz schnell Autos, bin noch nicht zu einem Rennen gewesen, aber haben sie auf dem TV gesehen und super schnell. Aber ab der Zeit, und jetzt gehe ich, jetzt seht ihr genau, worauf ich hinaus will. Ab der Zeit, so meine 8. oder 9. Klasse, fast jeder hätte in Indiana gesagt, dass das Bedeutendste an Indiana amerikanisches Football-Team ist. Siehst du, wir hatten zuvor noch nie ein gutes Football-Team gehabt. Ich meine, sie sind in Indiana seit 84. Und wir sind fast noch nie zum Stichkampf, zum Playoffs gekommen. Aber jetzt so um diese Zeit meiner Hochschule- oder Gymnasiumzeit haben wir einen guten Team gehabt. Aber ich zeige es dir ganz kurz, worauf der ganze Stadt plötzlich so stolz war. 2003, jetzt seht ihr unseren Rekord. Wir waren, glaube ich, 12 Siege und 4 Niederlagen. Es war nicht so schlecht. Und auch, wir sind bis Stichkampf Woche 3 gekommen und dann haben wir verloren. Leider incomplete, unvollständig, haben wir es nicht durchdringen können. 2004, das ist meine 10. Klasse. Wir waren auch nochmal, glaube ich, 12 und 4, das heißt 12 Siege und 4 Niederlage und auch hier nur bis 2. Stichkampfwoche. Aber 2000, ja, herzzerbrechend. Aber dieses Jahr, was ihr seht, nur bis Stichkampfwoche 1. Aber diese Saison sollte unsere Saison gewesen sein, das Super Bowl zu gewinnen. Die meisten unserer Sieger hatten ziemlich hohe Punktedifferenzen. Wir Wir haben fast eine perfekte Saison gehabt, bis auf 2. Wir waren 14-2 dieses Jahr. Aber nein, erste Runde raus. Ein Traum abgelehnt. Solche eine Schande, super Bust statt Super Bowl. Naja, und da sitzt ein desillusionierter Junge. Blaue Haare und alles. Ja, naja, es gibt immer ein nächstes Jahr, oder? 2006. Diese Saison war mit Höhen und Tiefen gefüllt, aber schließlich haben wir es getan, nicht nur bis zu der dritten Stichkampfwoche zu spielen, sondern auch sie zu gewinnen. Es war zauberhaft. Auch diese bestimmten 17. oder 16. Spiel war wirklich spannend. Bis zur letzten Sekunde war es noch eine Frage, wer rauskommen würde mit dem Sieg. Aber, fragt ihr euch, würden wir das Super Bowl gewinnen? Würden wir The Big Dance, das Finale, gewinnen? Ja. Wir haben es. Jetzt kommt's. Wir haben es geschafft. Super. Wir haben es schließlich getan. Kleines Sternchen. Wir haben noch nicht seit dieser Saison das Super Bowl wieder gewonnen. Aber eins reicht mir. Es war meine 12. Klasse. Ich habe dann meinen Abschluss zwei, drei Monate später gemacht. Es war perfekt für mich. Wahrscheinlich sind nicht so viele von euch Experten über amerikanische Football. Ist wahrscheinlich auch gut so. Aber ich finde den physischen Kampf, Schieben, Blocken, Rennen, die Anzahl der Spiele mit leicht unterschiedlichen Zuordnungen, aber mit einem Ziel, ich finde das Ganze passend zu manchen Teilen der Gemeinde und geistliches Leben. Gott hat Zuweisungen und Aufgaben uns gegeben. Und auch das Problem mit meinem Colts, meinem Football-Team, war das meiner Ansicht nach, dass jedes Jahr in den Stichkämpfen irgendein Mann oder Männer, den gesamten Mannschaft, hatte seinen Job nicht erfüllt. In einem Spiel. Und so jedes Jahr musste die Mannschaft zusammen nochmal durch alle 16, 17, 18 Spiele kämpfen. In den zukünftigen Jahren. Und für uns als Geschwister, als eine Gemeinde, wir haben keinen Super Bowl, aber jeder Schritt, das wir als Gemeinde und als Einzelnen annehmen, vornehmen, machen wollen, das haben wir alle einen Teil voneinander hinzufügen zu können. Wir haben die Gelegenheit, anderen zu helfen. Aber im Football gibt es immer der Ungewissheit, wie sich die Dinge am Ende entwickeln würden. Ob es ein Sieg rauskommen wird oder nicht. Und es ist in diesem Punkt, dass Football sich von der Gemeinde unterscheidet. Paulus hat gerade einen Abschnitt abgeschlossen und er hat in dem Abschnitt die Gläubigen daran erinnert und ermutigt, ihre Hoffnung auf die Gewissheit der zukünftigen Entrückung und der Vereinigung mit Jesus zu setzen. Die Thessaloniker mussten dennoch von Tag zu Tag leben. Und wenn sie das taten, würden sie mit anderen Ungewissheiten konfrontiert werden. Wie wir schon gehört haben, passieren Unfälle unerwartet. Würde Paulus zurückkommen, zum Beispiel, könnte eine Frage, ist eine Ungewissheit für die Thessaloniker damals gewesen? Würden sie ihn wiedersehen? Wie lange würde es für sie tatsächlich dauern, bis Jesus wiederkommt? Eigentlich schon lange her. Und was sollten sie in der Zwischenzeit tun? Es fällt uns auch einfach schwer zu wissen, was wir im Alltag tun sollen, wenn wir mit den wechselnden Zeiten im Leben umgehen müssen. Ungewissheit in unserem aktuellen Alltag, Schulen, Arbeit, wie gesagt, Unfälle, unerwartete Schwierigkeiten und so weiter. Ungewissheit darüber, wann, wie oder ob die nächste Veranstaltung stattfinden darf. Gottesdienst, Hochzeitfeier, Familienweite Geburtstagsfeier. im Ausland reisen, um Familie zu besuchen. Ungewissheit darüber, wenn wir jemanden sogar in Bayern wiedersehen. Wann wird der Herr uns zu sich holen? Diese Frage ist auch noch gültig für uns. Da wir auch nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, wie bleiben wir aktiv und zuversichtlich, dass das, was wir tun, wirklich einen Unterschied für die Zukunft macht? Gott hat Anweisungen für die Thessaloniker, um diese Frage zu beantworten. Und dieselbe Anweisungen gelten auch für uns heute. Gott sagt dir hier durch Paulus, was du tun musst, um zu wissen, dass du die Zeit auf eine gottgefällige Weise verbringst. Die Botschaft dieses Abschnitts ist, Gott wird nicht aufhören, seine Gemeinde zu pflegen. Folge deshalb seinen klaren Anweisungen. Gott wird nicht aufhören, seine Gemeinde zu pflegen. Folge deshalb seinen klaren Anweisungen. Ich lese mit euch diese 16 oder so Verse vor. Und dann gehen wir durch unsere Passage, unseren Abschnitt. Paulus hat die Thessaloniker geschrieben: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das gut behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und eure ganzes Wesen, der Geist, die Seele, der Leib und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Ich bete mit uns ganz kurz. Herr, wir brauchen dich jetzt. Ich brauche dich und ich bitte dich, dass du uns hilfst, deinem Wort zu bestehen, dein Wort richtig auslegen zu können zusammen, dass du mich anleitest und meine Wörter führst und dass du uns hilfst, dein Wort richtig an unserem Leben anzuwenden, dass wir dir gefallen würden mit unserer Reaktionen auf dein Wort heute und dass du uns verändern würdest zu deiner Ehre, dass es dir gefallen wird, wie wir mit deinem Wort heute umgehen. Und im Namen Jesu bitten wir dich. Amen. Wie gesagt, die Botschaft dieses Abschnitts ist, Gott wird nicht aufhören, seine Gemeinde zu pflegen. Folge deshalb seinen klaren Anweisungen. Und Paulus setzt seinen Gedankengang fort in Verse 12 bis 15, indem dass er die Thessalonicher Gemeinde auffordert, Heiligkeit in Gottes Gemeinde voranzubringen. Bring Heiligkeit in Gottes Gemeinde voran. Er fordert sie auf, er ruft sie dazu, dass sie auch ihren Aufgaben, ihre zugeordnete Aufgaben persönlich anzunehmen, um Heiligkeit in Gottes Gemeinde voranzubringen. Paulus In Vers 12 und 13 fordert sie auf, die opferbereiten Diener Gottes zu anerkennen. Hat sie gesagt, erkenne an, wie Gott seine Gemeinde bereits durch aufopfernde Diener geheiligt hat. Dass Gott in seine Gemeinde schon gearbeitet hat, schon gewirkt hat, durch die aufopfernde Liebe und durch den aufopfernden Dienst seiner Diener. In Vers 12 sehen wir, wir lesen hier, dass wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Dieses Wissen, dieses Anerkennung, davon Paulus hier spricht, bedeutet, die anderen richtig zu bedenken, angemessen darüber nachzudenken. Und dann weiter spricht er von die Arbeit, die sie getan haben, in welchem Rahmen sie diese Arbeit getan haben und wie es genau so aussah. Was ist es, das Paulus ihnen zu bedenken gibt? Sie sollen bedenken, was es für diese bestimmten Brüder bedeutet, so zu dienen, wie sie es getan haben. Die Aufopferung, die selbstlose Mühe. Er hat es hier so genannt, Arbeiten. Es erfordert von diesen Dienern Arbeit und Mühe. Selbstlosigkeit. Warum haben sie es überhaupt aber getan? Es liegt an der Beziehung, die sie teilten mit Gott und auch miteinander. An ihrem Band des Glaubens an den Herrn. Er ist hier, sie haben euch im Herrn, sie stehen euch im Herrn vor. Und in welchem Form hat ihre Handlung angenommen? Es ist eine Ermahnung, aufzupassen. Die Diener haben die Thessalonicher Gläubiger ermahnt, aufzupassen, wie sie gelebt haben und dem Herrn treu zu bleiben. Sie haben sie ermahnt, treu dem Herrn gegenüber zu bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch in eurem Leben hier in dieser Gemeinde oder in anderen gewesen ist, aber habt ihr irgendwann mal erfahren, den Trost, die Hilfe von einem anderen Bruder oder Geschwister, als sie dich zurückgewiesen haben, als sie zur Seite gekommen haben und gesagt, ich sehe eine Bedürfnisse in deinem Leben. Vielleicht war es allgemein in einem Predigt. Und diese Zurechtweisen, diese liebevolle Einwilligung, um anderen das Richtige, die Wahrheit zu sprechen, zu ihrem eigenen Risiko, dass sie vielleicht missverstanden sein können, aber dass sie versucht, dies zu tun, im Liebe, die Wahrheit zu anderen zu sagen. Dafür sollen sie anerkannt werden, weil sie haben es für den Herrn getan und für das Gute ihren Geschwistern getan haben. Für dich, für mich. In einem Predigt, wie gesagt, oder persönlich auch. In Seelsorgegespräche, in Jungenschaft, Gespräche. Anerkenne sie. Erkenne sie an. Und in Vers 13 sehen wir, was erwartet Paulus, dass die richtige Reaktion sein wird. Paulus hier deutet so an, sie mit Liebe zu betrachten, weil man den inneren Wert ihrer Arbeit kennt. Er erwartet, dass die Thessalonicher reflektieren können und in ihrem Leben, sie können das Wert sehen, dass die Liebe von den anderen Brüdern in ihrem Leben gewirkt hat. Die gute Frucht von liebevoller Zurechtweisung getan hat. Die Bemerkung in Vers 13 auch, die wir sehen, des Paulus am Ende von Vers 13 ist, ist, dass das führt zu einem Frieden miteinander. Wenn wir die Brüder und Geschwister, die uns geholfen haben, wenn wir sie anerkennen, dann haben wir auch, dann führt das dazu, dass es eine Frieden, eine weiter und bessere Frieden entsteht. Paulus hat hier so nicht angedeutet, als ob es eine Korrektur zu verstehen ist, sondern als Ermutigung, den bestehenden Frieden zu erhalten. Sowohl Leiter als auch Mitglieder haben eine Verantwortung, den Frieden zu bewahren durch Selbstlosigkeit und Rücksichtnahme. Auf beiden Seiten liegt die Verantwortung, rücksichtsvoll damit umzugehen, miteinander umzugehen. Und so, wenn Paulus hier in Vers 12 und 13 angefangen hat, die allgemeinen Mitglieder, sowohl auch diejenigen, die vielleicht Ältesten waren, an anderen Ältesten auch das Vorteil gehabt haben, zurückgewiesen zu haben von anderen. Hier geht er weiter in Vers 14 und 15 und der Mann, die ganze Gemeinde erkenne nicht nur diejenigen, die schon an euch gedient haben, sondern entscheide dich auch, eine opferbereite Diener Gottes zu sein, zu werden, könnte man sagen. Erkenne die opferbereiten Diener Gottes an, aber entscheide dich, ein opferbereiter Diener Gottes zu werden, zu sein. Beteilige dich am aufopfernden Dienst, um an Gottes Heiligung seiner Gemeinde teilzunehmen. Diejenigen, die er schon davon gesprochen haben, in Vers 12 und 13, sie nehmen schon teil an der Heiligung der Gemeinde Gottes. Aber Paulus ruft noch jetzt die ganze Gemeinde, nehmt euch jetzt teil daran. Was wirst du opfern müssen aber, wenn wir in Verse 14 und 15 anschauen, was wirst du opfern müssen, um einen aufopfernder Diener zu werden? Paulus sagt hier, dass du flexibel sein musst, um auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen. Diejenigen, die einen Lebensstil des Faulseins haben, wie Paulus hier geschrieben haben, unordentlichen, ist mehr genau zu verstehen, faul sein. Sie müssen gewarnt werden, dass Jesus bald wiederkommt und sie damit beschäftigt sein sollten, ihm zu dienen. Andere, wie Paulus hier beschrieben hat, die Kleinmütigen, die anderen, die entmutigt und brauchen Ermutigung, es fordert eine andere Handlungsstil, ihnen zu helfen. Und wieder andere, so erwähnt Paulus, brauchen noch Unterstützung, während dass sie sich bemühen, zu wachsen. Die Schwachen, sie brauchen Unterstützung. Sie können es nicht allein schaffen, die Schritte, die noch vor ihnen liegt, selber zu nehmen. Sie brauchen Unterstützung. Paulus lehrt die Thessalonicher, wie sie diejenigen pflegen sollen, die reifen müssen. Er lehrt sie, anderen zu Jüngern zu machen, mit diesen Anweisungen. Gott gibt in jede Gemeindefamilie eine Mischung aus Reife und Unreife. Die Vermischung dieser beiden Kategorien und jede Phase dazwischen erfordert, dass sich alle gemeinsam in Richtung eines größeren Nutzens für Gott in den kommenden Tagen bewegen. Sie müssen alle zusammen bewegen. Wir müssen alle zusammen, sei es, dass wir uns selber dafür rechnen, dass wir reif sind oder unreif. Einen neuen Christ oder auch Jahrzehnten erfahren mit dem Herrn, dass wir alle zusammen in Richtung eines größeren Nützens für Gott zusammen bewegen. In seine Gnade, in Gottes Gnade, gebraucht Gott die Beziehungen zwischen beiden Gruppen, um die anderen zu entwickeln. Diejenigen, die schon an anderen gedient haben und anderen geholfen haben, sie brauchen noch mehr Fortschritt zu nehmen. Sie müssen noch lernen, noch, wie Paulus hier gesagt hat, langmütig gegen jedermann zu sein. Sie brauchen noch Ausdauern. Gott will jeder weiterbringen, weiter voranbringen. Und auch diejenigen, die noch nicht involviert sind, sozusagen im Dienst an anderen, die noch nicht eine Junge selber gemacht haben oder versucht, seine Bibel mit jemandem zu lesen, der noch nicht so, der weniger Erfahrung oder weniger Zeit Christ als ihm ist, der braucht auch die ersten Schritte vorzunehmen. Und Paulus erwähnt auch, dass du strenge Zeitvorgaben aufgeben musst. Das ist das zweite Ding, das du aufopfern musst. Paulus sagt, dass du, egal wem du dienst und mit wem du flexibel bist, geduldig mit ihm sein musst. Langmut ist die Eigenschaft, die sich weigert, angesichts einer Provokation oder Irritation leicht in Zorn und Vergeltung zu verfallen. Geduld, ohne sich zu kümmern, was es für meine Zeit heißen wird. Und das erfordert Gottes Gnade. In Vers 15 sehen wir, dass Gott ruft dich auch auf, persönliche Verletzungen zu opfern. Nimm dir kurz einige Sekunden und lass es einsingen, was Paulus hier sagt in Vers 15. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachte allezeit nach dem Guten sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Jedermann, wenn es euch hilft, die erste Teil dieses Vers besser zu verstehen, gegenüber jedermann spricht von alle Menschen in der Welt. Und wenn er so spricht am Ende, wenn er seine Kategorie so weit verbreitet hat, dann fängt er so klein an am Anfang. Seht darauf, dass niemand, könnt ihr verstehen, niemand in der Gemeinde Böses mit Bösem vergilt, sondern tragt alle Zeit nach dem Guten. Soll wohl untereinander. Lass es einsingen, was das heißt. Ja, Verletzungen werden von deinen Geschwistern in Christus kommen. Sie werden Fehler machen. Sie werden sündigen. Und du musst Gott dein Recht opfern, sie spüren und verstehen zu zwingen, wie sie dich verletzt haben. Stattdessen hast du die Gelegenheit und die Verpflichtung, in Jesus Liebe und Gnade zu schenken. Das heißt nicht, dass du überhaupt nicht von Sünde andere Geschwister konfrontieren darfst. Das ist eigentlich, wovon Paulus gerade gesprochen hat, Zurückweisung. Aber mit der Betonung auf Liebe. Und wenn es nur auf eine kleine Irritation oder kleine wortlose Provokation geht, was vielleicht manche zu unserer heutigen Zeit nennen Microaggressions, was auch immer, dass man wirklich diese Empfindlichkeit ernst haft auf sich darüber nachdenkt, ist es wirklich eine Sünde oder ist es irgendetwas, das einfach mir nicht gefallen hat und ich Gnade und Liebe ihm schenken kann dafür. Letztendlich wird diese Entscheidung, dein Recht auf Vergeltung zu opfern, ein evangelistisches Werkzeug sein. Da Paulus sagt, dass deine Berufung zur Vergebung und Gutes statt Böses zu vergelten, nicht nur mit deiner Beziehung zu Gläubigen endet, sie erstreckt sich auf jeden Nachbar, Kolleg und Verwandtschaft. Das heißt, unsere Praxis innerhalb der Gemeinde wird uns dazu helfen und dazu führen, dass wir auch anderen außerhalb der Gemeinde auch nicht mit Bösem vergelten würden. Dafür brauchen wir Gottes Gnade, um unsere Rechten aufzuopfern. Wir brauchen Gottes Gnade, da Jesus der Einzige ist, der dies perfekt vollständig gemacht hat. Der hat seinen Rechten komplett aufgeopfert für uns. Und der kann auch uns helfen, der will uns helfen und der wird uns helfen, wenn wir ihm zuwenden, wenn wir uns ihm zuwenden und dafür beten. Bring Gott, zweitens, gottgefällige Anbetung dar. Bring Heiligkeit nicht nur in Gottes Gemeinde voran, sondern bring gottgefällige Anbetung dar. Folge Gottes klaren Anweisungen hier, gefällige Anbetungen darzubringen. Folge seiner Anweisung. Was ist seine Anweisung hier? In Vers 16 bis 18 seht ihr, dass gottgefällige Anbetung heißt, stets in ehrenvollem Kontakt mit Gott zu bleiben. Diese kurze drei Versen, die wir mit wenigen Worten nehmen müssen zu lesen, drückt so viel Wert aus. Freut euch allezeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So viel wird hier mit so wenigen Worten ausgedruckt. Und genauso sollen wir hier Paulus hier verstehen. Unser Leben soll umfassend charakterisiert von Anbetung. Und alle drei Anforderungen kann man zusammenfassen als eine Herzenshaltung von ständiger, passender Kommunikation mit Gott. Wie soll man mit Gott reden? Mit Freude? Ich meine, dass man sich freut an das, was Gott macht. Dass man betet, dass man seine Anliegen zu Gott nimmt und demütig ihm vorliegt, dass man sich entscheidet, dankbar zu sein für die Umstände, für die Zuordnung der Umstände seines Lebens. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für uns, dass wir mit den richtigen Herzenshaltung und mit der richtigen Verständnis von Gottes Charakter und Gottes Absicht für uns, dass wir klar sehen in das Werk Jesu Christi, dass wir mit diesem Hintergrund zu Gott wenden können mit unserer Kommunikation. Nicht mehr mit Hass oder mit Beleidigung, dass Gott mir nicht das gegeben hat, was ich will, sondern mit Dankbarkeit und mit Freude und auch mit Demut noch dafür bitten, für die Anliegen, die wir noch einen großen Herzenslust darauf haben. In Vers 16, wie herausfordernd sind diese Worte? Angesichts dessen, was Paulus den Thessalonichern gerade gesagt hat, dass sie vergeben und Gutes statt Böses vergelten sollen, wenn sie beleidigt oder verletzt werden, ruft Paulus sie nun auf, sie jederzeit das gleiche Wort, alle Zeit nach dem Guten zu trachten und alle Zeit sich zu freuen, sich zu entscheiden, sich an den Wahrheiten ihrer Identität zu freuen, statt an das zu freuen, was sie bekommen haben von anderen. Die Welt kann nur sich daran freuen, wenn sie das bekommen haben, was sie haben wollten. Gläubigen können sich freuen. Wir können uns freuen. Nicht nur, wenn wir das bekommen haben, was wir wollen, Nicht nur, wenn wir gehandelt werden, wie es uns gefällt, sondern auch, wenn halt nicht. Und wir uns dennoch uns entscheiden, auf unsere neue Identität in Christus zu konzentrieren. Dir sind alle deine Sünde vergeben in Jesus. Du bist Gott wohlgefällig in Christus, wie wir schon von Epheserbrief gehört haben. Dir ist die Gemeinschaft mit Christus im Leben und im Tod garantiert. Daran kannst du dich freuen, alle Zeit. Die praktische Anforderung des Lebensmachens in Vers 17 macht es unmöglich, uns dem ständigen Gebet hinzugeben. Ich meine, mit Augen zu und auch mit lauter Wort sprechen, wenn ich mit anderen, meine Frau, meine Kinder, euch jetzt spreche, ich kann nicht jetzt gleichzeitig laut beten und auch euch Gottes Wort predigen. Aber ich kann dennoch eine Herzenshaltung immer wieder mal mich zu Gott zuzuwenden. Wir rennen mittendrin in einer Pause, Gott Hilfe und euch auch. Zu jeder Zeit. Und diese Herzenshaltung, wir sollen in einem Geist der ständigen Gemeinschaft mit Gott leben. Dass wir zu jeder Zeit uns zu Gott wenden können. In Vers 18 spricht Paulus weiter, seid in allem dankbar. Dankbarkeit zeigt Gott, dass wir uns dafür entschieden haben, sein aktuelles Arrangement unserer Umstände als ausreichend zu akzeptieren. Wie ich schon vor einigen Minuten gesagt habe, diese drei Kategorien von Kommunikation mit Gott, sie zeigen unsere Herzenshaltung, dass in Jesus Christus beendet ist, von dem im Gegensatz zu dem, was es vorher war, vor dem, dass wir in Christus waren. In Versen 19 bis 22 sehen wir auch, dass der zweite Teil von gottgefälliger Anbetung, die wir darbringen wollen, ist, dass wir stets aufmerksam bleiben, um zu tun, was Gott will. Gottgefällige Anbetung enthält nur das, was Gott mitgeteilt hat, dass es ihm gefällt. Ich wiederhole, gottgefällige Anbetung enthält nur das, was Gott mitgeteilt hat, dass es ihm gefällt. In Vers 19 lesen wir die Aufforderung, den Befehl von Paulus, dampf den Geist nicht. Dampf heißt hier zu unterdrücken, zu ersticken. Und in diesem Zusammenhang heißt es zwar der Geist, aber es geht nicht um die Beseitigung des Geistes als Person, sondern um seinen Einfluss und seine Führung im Leben der einzelnen Gläubigen, in deinem Leben. Was bedeutet es eigentlich für die Thessalonicher damals? Es könnte sich auf eine von mehreren Arten beziehen, wie der Geist im ersten Jahrhundert am Werk war. Für uns ist es wichtig, aber darauf hinzuweisen, dass die Ziele des Geistes die gleichen sind wie im ersten Jahrhundert, auch wie heute. Das Wort Gottes in den Herzen der Ungläubigen zu gebrauchen, um sie zur Rettung auf Jesus hinzuweisen und für Gläubige sie in der Wahrheit ihrer neuen Identität zu vereinen, um friedliche Gemeinschaft miteinander zu haben. Wie könnte es also für uns aussehen, heute den Geist zu dämpfen? Einfach, schlicht, seine überzeugende Warnung über etwas, das du jetzt tust, zu ignorieren. Wenn du diese kleine Stich in dein Gewiss führst und du denkst, Herr, soll ich das tun? und du dich entscheidest, ich mache es, obwohl ich mich vielleicht nicht sicher bin, ob ich das tun soll, oder wenn ich weiß, ganz klar, schwarz und weiß, ich soll das nicht und ich entscheide mich dennoch, das zu tun, dann dämpfe ich den Geist. Dämpfst du den Geist in dem Moment? Und es ist ganz ernst, es ist ein Befehl von Gott, dass während dieser Zeit, dass wir noch mit Ungewissheit um uns herum sehen und auf Jesus warten, es ist eine solche Schritte, dass wir nicht tun sollen. Das führt einfach nur zu weiterer Ungewissheit, wenn wir nicht uns unter Gottes Autorität, unter Gottes Geist zuordnen, mit jeder Entscheidung. Nimm es ernst, dass wenn du diesen Stich in deinem Gewiss spürst, gerade vor oder mittendrin in einer Entscheidung, warte, halte, bitte um Gottes Gnade, um die richtigen Entscheidungen zu fallen. In Vers 20, die Weissagung, spricht Paulus davon, verachtet nicht die Weisung, die Weissagung, von der in Vers 20 die Rede ist, ist der Begriff, der sich auf jemanden bezieht, der im Namen Gottes spricht. Jemand, der verkünden würde, das ist, was Gott sagt. Es ist wahrscheinlich, dass die Prophezeiung im ersten Jahrhundert manchmal neue Offenbarungen von Gott beinhaltete. Aber es war immer von Gott. Und sie könnten es vergleichen ganz einfach mit dem, was Gott schon im Alten Testament gesagt hat, mit dem, was Jesus selber gesagt hat. Heute haben wir doch das vollendete Wort Gottes. Und so kann diese Ermahnung für uns heute einfach formuliert werden: Nehmt die Verkündigung des Wortes Gottes ernst. Hör jedes Mal gut zu, wenn Gottes Wort erklärt wird, wenn Gottes Wort gepredigt wird, gelehrt wird, TTZ, Bibelstunde, hör gut zu. Ich weiß, ich auch habe damit zu kämpfen, dass ich mich nicht einfach davon abgelenkt lasse, mittendrin in einem Predigt oder Bibelstunde, dass ich nicht, an diese Aufforderung für meine Zeit später darüber nachdenke und meine konzentriere auf Gottes Wort weglasse. Aber dies ist ein wichtiges Teil der Anbetung, dass wir Gottes Wort gut zuhören. Und in Vers 21, genau wie die Gläubigen in Berea gemacht haben, weist Paulus die Thessaloniker gut zu, dass sie alle Prophezeiungen am Maßstab von Gottes bereits geoffenbartetes Wort prüfen sollen. Prüft alles, das Gute behaltet. Prüft alles. Der bezieht sich wahrscheinlich hier auf die Weissagung, die er gerade davon erwähnt hat, aber auch alle Predigen, alle Bibelstunden. Prüft es. Vergleich es mit deinem Bibel zu Hause. Und insofern, dass das, was ihnen gepredigt wird, mit Gottes Wort übereinstimmt, hat Paulus gesagt, halte das fest. Bleib stets dran. Und wende es in deinem Leben an. Und in Vers 22, das Gegensatz dazu oder der andere Seite diese Münze ist, der letzte Befehl von Paulus in diesem Abschnitt ist der andere Seite des Befehls, den er gerade gegeben hat. Die Gläubigen sollen alles, was nicht mit Gottes Wort im Einklang ist, was nicht übereinstimmt, ablehnen und vermeiden zu lehren, egal wie unbedeutend es erscheinen mag. Bleib bei Gottes Wort. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wie auch immer es aussieht, haltet euch davon fern. Und in Vers 23 bis 28, wir sehen, dass Gott sein geistliches Meisterstück hervorbringen möchte. Schau das dir an. Schau es dir an, wie Gott sein geistliches Meisterstück hervorbringt. Vertraue das Werk Gott an. Folge Gottes klaren Anweisungen hier, um das Wunder von Gottes Werk zu sehen und dich auch daran teilnehmen zu können. Wir lesen im Vers 23, er selbst aber, jetzt hier, befiehlt den Gläubigen in Thessalonicher Gott an, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und eure ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Vertraue das Werk in deinem Leben und auch in das Leben von anderen. Vertraue das Werk in deinem Leben Gott an. Erinnere dich an Gottes treue Verpflichtung zu dir. Wenn du kein anderer Vers aus dem Neuen oder Alten Testament hättest, hätte 24 das einzige Vers völlig ausreichen können, um dich zu überzeugen, dass Gott treu zu dir bleiben wird. Treu ist er. Paulus spricht von seinem Charakter. Treu ist er, der euch beruft. Treu ist er, was heißt, der euch beruft? Gott, der euch zu seiner Herrlichkeit berufen hat, der euch gerettet hat. Er wird es auch tun. Er wird euch heiligen. Inwiefern wird er euch heiligen? Wird er dich heiligen? Paul spricht hier von eurem ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib. Könntet ihr für mich den Unterschied zwischen alle vier dieser Teilen erklären? Ich auch nicht. Aber das ist wahrscheinlich genau dort, worauf Paulus hinaus will. Dass, egal wie man sich unterscheidet, diese Teilen, es bezieht sich das ganze Wesen. Eure ganzes Wesen, alles, was du denkst, alles, was in deinem Herz ist, das will Gott heiligen. Das will Gott für seinen Zweck und Zielen ändern und in Besitz nehmen. Und er wird euch bewahren. Er wird seine Gemeinde bewahren, untadelig, schreibt Paulus hier. Bis wann? Ich hatte am Anfang in meiner Hauptgliederung, Gott wird nicht aufhören, seine Gemeinde zu pflegen bis zur allerletzten Zeit oder bis zu dem allerletzten Ende. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr auf dem Folie. Aber ich habe das weggelassen, einfach weil Gott wird nicht aufhören, seine Gemeinde zu pflegen, bis auch in der Ewigkeit. Was schreibt hier da Paulus? Bei der bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Sogar zu dem Punkt, dass wir in den Himmel mit Jesus, werden wir schließlich die beste Pflegung bekommen als die Gemeinde Jesu. Und auch in Vers 25 bis 28 sehen wir, die Ressourcen, die Gott bereitgestellt hat, erinnere andere, die du hilfst, die du liebst, erinnere du sie an diese Ressourcen. Vertraue das Werk in das Leben von anderen Gott an. Erinnere andere daran, dass Gott die Quelle für ihr Leben ist. Wir lesen hier, Brüder, betet für uns. Jetzt schließt Paulus seinen Brief hier ab und es könnte in einigen dieser Verse so aussehen, als ob das nicht wirklich anwendbar für uns ist, besonders während Corona-Zeit. Ich meine, einen heiligen Kuss, das hört sich nicht so anwendbar für uns an, oder? Wovon spricht Paulus hier? Brüder, betet für uns. Der zeigt in Vers 25, 26, 27, 28, der zeigt für uns vier wichtige, unverzichtbare Teile oder Elemente für Wachstum, für zukünftigen Wachstum, für aufdauernden Wachstum in Gottes Gemeinde. Ressourcen, die Gott bereitgestellt hat. Was sind sie? Gebete für andere, warme Gemeinschaft, Gottes Wort und Gottes Gnade. Brüder, betet für uns. Paulus zeigt uns hier, wie er und seine Mitreisenden, auf wie sehr sie auf Gottes Wort, auf die Gebete von anderen Gläubigen abhängig waren. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Es heißt, habt warme Gemeinschaft. Teile eure Leben miteinander. Sei eng miteinander. Sei Familie. Ich küsse keine außer meine Familie. Und ich habe keine warme Gemeinschaft mit irgendjemandem, wie ich es mit euch habe. Wie ich mit meiner geistlichen Familie habe. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Wozu fordert Paulus die Thessaloniker hier auf? Er wusste, dass diesen Brief wichtig für das anhaltende Wachstum der thessalonischen Gläubigen war. Und er fordert sie dazu auf, lass keinem Geschwister unter euch diesen Brief verpassen, Gottes Wort für ihn verpassen. Es ist so wichtig, dass es mit jedem Gläubigen geteilt werden wird. Und Gottes Gnade, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Paulus wusste, was es für einen Einfluss Gnade auf den Dienst, auf seinen Dienst an anderen Gottes Gnade war. Und er wusste, dass es unverzichtbar ist. Und so ist es auch für uns. Du willst die Herausforderungen nicht aus eigener Kraft angehen. Die Herausforderung, dein Rechten aufzuopfern, um einen mehr integrierten Diener in diese Gemeinde zu werden. Du wirst es nicht angehen, erfolgreich angehen, ohne Gottes Gnade auch zu haben. Du wirst nicht Gott anbeten zu können, ohne Gottes Gnade zu haben. Deshalb bitten wir dich dafür, jeden Gottesdienst. Und du wirst Gottes Gnade brauchen, um seinen Meisterstück, das er hervorbringen möchte, wirklich zu schätzen und zu würdigen. Wende dich deshalb an den Herrn. Sage ihm, dass du seine Hilfe möchtest. Während ich diesen Text diese Woche und auch in der vergangenen Woche geschaut habe, war ich wirklich überrascht und auch gleichzeitig dafür dankbar, wie passend den Text von letzter Woche, von einem Lied von letzter Woche, zu dieser Passage war, zu diesem Abschnitt. Salz sein, Licht sein. Die drei Strophen sind wie folgendes. Neue Wege gehen, wo sich kein Fortschritt zeigt. Offene Worte finden, wo man verbissen schweigt. Hoffnungslieder singen, wo man den Mut verliert. Miteinander teilen, wo man sich distanziert. Ich meine, diese erste Strophe spricht unterschiedliche Teile von unserer heutigen Passagen an. Hoffnungslieder singen, sich freuen, alle Zeit. Wo man verbissen schweigt, die Schwachen, die die Schwermütigen unter uns, sie schweigen öfters, davon zu reden. Zeit und Kraft verschenken, wo man auf Abstand geht, Standpunkte bewahren, auch wenn der Wind sich dreht. Standpunkt bewahren spricht von behalte das Gute und haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Zuhören und verstehen, wo man gefühllos ist. Aufeinander zugehen, dort wo man es vergisst. Vergisst man nicht öfters, dass auch Leitenden eine Gemeinde auch Gefühle haben oder auch halt was damit zu kämpfen haben. Liebe weitergeben, wo man in Hass erstickt. Schuld bei Namen nennen, wo man sich davor drückt. Gott vertrauen lernen, dort wo man ihn verdrängt. Vertrauen für seine Gnade. Vertrauen für die Heiligung anderen, was Paulus uns hier zeigt. Füreinander beten, wo niemand daran denkt. Lass uns zusammen beten. Vater, wir sind so sehr dankbar für die Beweise in deinem Wort, die wir gesehen haben, für dein Wirken in das Leben von Paulus und den Thessalonichern. Diese Beispiele veranlassen uns, deine Gnade zu suchen, damit wir nicht versagen oder fehlerhaft werden. Würdest du uns, Vater, helfen? Gib uns bitte deine Gnade, um aufopfernde Dienst dir zu bringen für anderen zu lieben, aufeinander zuzugehen. Würdest du deine Gnade heute schenken, um in unseren ganzen Herzen und in den kommenden Wochen alle Zeit uns zu freuen in Jesus, ständig in einer Herzenshaltung von Gebet und Kommunikation mit dir. Herr, hilfe du uns, uns auf deinem Wort jeden Tag auszurichten, persönlich zu Hause, damit wir bereit sind, dich anzubeten und deinem Wort zuzuhören, hier in unserer wöchentlichen Gottesdienst. Vater, wir bitten dich um deine Hilfe im Namen Jesu. Amen.